DW Menschen und Märkte
mit Thomas Kohlmann aus dem Homeoffice herzlich willkommen. Branchentreff, wie sich die Autobauer auf der neuen IAA in München präsentieren. Dazu hören Sie gleich hier im Podcast ein Interview mit Daimler-Chef Ola Källenius. Und DAX 40, wie Börsenprofis die Neuzugänge im deutschen Aktienindex bewerten. Das erwartet Sie jetzt hier im Wirtschaftspodcast. In München dreht sich in dieser Woche alles um die Mobilität der Zukunft. IAA Mobility. Auf diesen Namen hört die internationale Automobilausstellung seit ihrem Umzug von Frankfurt nach München. Und dort dreht sich, anders als bei der Vorgängermesse, nicht mehr alles nur um das Auto. Stefan Diener mit den Einzelheiten.
Bis zuletzt hatte es Zweifel gegeben, ob die IAA Mobility überhaupt stattfindet. Einige große Autohersteller wie Tesla, Toyota oder Opel sind überhaupt nicht vertreten. Hinter den Kulissen war zu hören, die Ticketverkäufe seien bisher sehr überschaubar, die Vorbereitung teils chaotisch verlaufen, es drohe ein gewaltiger Flop. Das sieht Hildegard Müller anders, Präsidentin des ausrichtenden Automobilindustrieverbandes VDA. Sie betreibt das, was Kommunikationsprofis Erwartungsmanagement nennen, und stapelt tief. Wichtig sei, in Corona-Zeiten überhaupt wieder eine Messe an den Start zu bringen.
Wir haben uns bewusst dafür entschieden, sie auch in diesem schwierigen Umfeld durchzuführen. Es nicht zu machen, wäre viel einfacher gewesen. Aber wir wollten das Zeichen setzen, es geht wieder los. Und deshalb geht es uns nicht um Besucherzahlen, sondern auch um die Möglichkeit, die Botschaft, Mobilität verändert sich, von Deutschland geht ein wichtiger Impuls aus, in die Welt zu tragen.
Wie dieser Impuls aussehen soll, das ist durchaus umstritten. So manchem Autofan der alten Schule missfällt, dass mehr als 70 Fahrradhersteller auf der IAA Mobility vertreten sind. Es sei eine Bikeshow mit angeschlossener Autoabteilung, sagen Spötter. Dem widerspricht BMW-Chef Oliver Zipse. Für ihn sei es kein Problem, seine neuesten Modelle neben Lastenfahrrädern zu sehen.
Nein, überhaupt nicht, weil es eine gesamthafte Mobilitätsmesse wird. Natürlich ist das Auto für Bürger weiterhin sehr, sehr wichtig. Deswegen werden wir auch weiterhin viel über Autos reden. Insbesondere, welche Rolle haben sie in der Zukunft? Und ganz wichtig, welchen Nachhaltigkeitsbeitrag können sie leisten?
Darüber wollen die Veranstalter auf zahlreichen Foren auch mit Kritikern reden. Wie gut und vor allem wie friedlich das gelingen wird, ist völlig offen. Es sind zahlreiche Protestveranstaltungen geplant. Die bayerische Polizei rechnet mit einem der größten Einsätze seit Jahrzehnten. Aber auch innerhalb der Branche besteht Diskussionsbedarf. Viele Experten haben sich wegen Corona seit langem nicht mehr gesehen, und das mitten im gravierendsten Umbau in der Geschichte der Autoindustrie. Es brauche wieder mehr Kontakt untereinander, sagt zum Beispiel VW-Vorstand Klaus Zellmer.
Umso wichtiger ist aus meiner Sicht, diese Plattform zu haben, um sich austauschen zu können über den fundamentalen Wandel der ganzen Industrie.
Wichtiges Thema hier: die Evolution des Autos zum Computer auf vier Rädern. Der aktuelle Chipmangel zeige, wie wichtig Halbleiter inzwischen für die Branche sind. Tendenz rasant steigend, so Peter Schiefer, Chef der Autosparte bei Infineon.
Also man kann zum einen mal das autonome Fahren oder die Driver-Assistenzsysteme nennen. Je höher der Automatisierungsgrad beim Fahren wird, desto mehr Sensorsysteme braucht ein Auto.
Und noch etwas ist neu. Die IAA Mobility findet nicht nur auf dem Messegelände statt, sondern auch auf einigen der schönsten Plätze der Münchner Innenstadt. Wie gut das bei der Bevölkerung ankommen wird, auch das ist bisher ein Rätsel. Zumindest das Wetter scheint für die kommenden Tage mitzuspielen.
Einer der Hersteller, der in München groß auftrumpft, ist Daimler. Ähnlich wie Volkswagen setzt der Mercedes-Konzern mit geballter Kraft auf die Elektromobilität und präsentiert in München gleich eine ganze Reihe neuer Modelle. Wie die Strategie für die nächsten Jahre aussieht, darüber hat der Leiter der DW-Wirtschaftsredaktion Thomas Neufeld mit Daimler-Chef Ola Källenius gesprochen.
Herr Källenius, Daimler, Mercedes setzt voll auf Elektromobilität, 5 Weltpremieren hier. Ist Mercedes jetzt elektrisch?
Mercedes wird zunehmend elektrischer, und wir haben mit unserer Strategie, die wir Ende Juli präsentiert haben, als klares Ziel gesetzt, den wesentlichen Teil dieser Transformation Richtung Null-Emission in dieser Dekade zu bewältigen. Deswegen werden alle neue Fahrzeugarchitekturen von Mercedes-Benz ab 2025 fortfolgende rein elektrisch sein.
Noch verdienen Sie das große Geld, aber mit konventionellen Antrieben. Wie lange wird das so bleiben?
Die Transformation geht mindestens aus unserer Sicht dieser Dekade. Und wir haben da ein sehr, sehr ambitioniertes Ziel, in der Lage zu sein, Märkte zu 100% in 2030 mit Elektroautos zu beliefern. Und auf dem Weg dorthin wird es dann einen graduellen Shift geben, wo wir alles verkaufen.
Die Autoindustrie und auch Mercedes wird immer, ich sag mal, weniger ein Hardwarehersteller, sondern auch ein Softwarehersteller. Wie wichtig ist dieses Geschäftsfeld und Modell für Autohersteller?
Das vernetzte Fahrzeug wird den Verkehr sicherer machen und das Fahrzeug ist dann ein vernetztes Ding im Internet der Dinge. Das eröffnet für uns neue Revenue Pools und auch Profit Pools, die wir vorher nicht hatten. Ist extrem wichtig für uns und wir investieren große Beträge und auch Engineering-Ressourcen in neue Softwarearchitekturen.
Wann werden die Autos tatsächlich real autonom fahren?
Teilweise passiert das schon. Mit der neuen S-Klasse und auch mit dem EQS werden wir die Ersten sein, die jetzt hier im Herbst versuchen, ein sogenanntes Level-3-System zu zertifizieren, wo in bestimmten Fahrsituationen auf der Autobahn man auf den Knopf drückt, der Computer übernimmt und das Auto fährt selber. Das ist fast wie eine Mondlandung, weil dann überschreitet man sozusagen eine Hürde, wo vorher nur der Mensch verantwortlich war. Und Schritt für Schritt werden wir diese Funktionen in den nächsten Jahren erweitern.
Die IAA gibt sich sehr grün, alle Autohersteller geben sich auch grün. Wie grün ist die Branche tatsächlich?
Die Automobilindustrie investiert Milliardenbeträge. Alleine Daimler in den nächsten 5 Jahren investiert mehr als 70 Milliarden Euro in neue Technologien. Die einzige Strategie, die man haben kann aus Mercedes-Benz Sicht, ist eine nachhaltige Geschäftsstrategie. Deswegen haben wir uns committed mit unserer Ambition 2039 zu einer Dekarbonisierung 10 Jahre vor dem Pariser Klimaabkommen. Deswegen beschleunigen wir jetzt die Produktportfolio-Strategie, dass wir Ende der Dekade in der Lage sein können, Märkte zu 100% mit Elektroautos zu bedienen.
Müsste man nicht einfach weniger Autos produzieren und verkaufen und der Umwelt ginge es besser?
Mobilität, auch selbstbestimmte individuelle Mobilität, ist ein Wachstumsgeschäft. Wir glauben, dass Menschen sich mehr bewegen wollen in Zukunft, nicht weniger. Was wir aber tun müssen, ist das Produkt CO2-frei zu machen. Und daran arbeiten wir.
Soweit Daimler-Vorstandschef Ola Källenius im Gespräch mit Thomas Neufeld. Der deutsche Aktienindex wächst von 30 auf 40 Mitglieder. Wirksam wird die Erweiterung des Index erst in 2 Wochen. Doch am Wochenende gab die deutsche Börse bekannt, wer in die erste Börsenliga aufsteigt. Große Überraschungen? Fehlanzeige. Wie sehen Börsenprofis die neuen wie Airbus und den DAX 40 insgesamt? Volker Hirt hat in Frankfurt nachgefragt.
Airbus, Zalando, Siemens Healthineer, Symrise, HelloFresh, Sartorius, Porsche Automobil Holding, Brenntag, Puma und Kia gehen. Für Klaus Nieding, Vizepräsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, ist diese Liste keine Überraschung.
Es war klar, dass diese Unternehmen nach oben kommen, aber wir haben jetzt nicht so den Hype der ganz neuen, der ganz hippen, der ganz modernen Unternehmen im DAX 40. Aber das ist ja auch klar, es ist im Grunde genommen ja ein Abbild der deutschen Wirtschaft und da werden eben die größten Werte reingenommen und so kleine Startups, die müssen sich da erst noch entsprechend bewähren.
Mehr Startups, mehr Risiko, jüngere Unternehmer, noch mehr frischen Wind, hat sich auch Robert Halver von der Baader Bank gewünscht.
Wir brauchen ja eigentlich viel mehr Leute, die früher wie Bill Gates von Microsoft in der Garage rumtüfteln. Die brauchen wir. Und die Politik muss sowas fördern. Denn nur wenn wir solche Tüftlergenerationen fördern, wie das früher bei Daimler, bei Siemens und so weiter der Fall gewesen ist, haben wir auch wirtschaftlich eine Zukunft. Und dann kommt es ja erst zu einem Sex-Appeal, das da lautet, mehr Jobs.
Es gibt so gut wie niemand auf dem Börsenparkett, der die Erweiterung des DAX nicht befürwortet. Und die meisten fordern auch mehr, So auch Robert Halver. Man sei jetzt auf dem Niveau gerade mal der französischen Leitbörse CAC 40. In den USA gibt es zum Beispiel den S&P 500, die eigentliche Leitbörse, wenn auch nicht so prominent wie der Dow Jones. Aber in den USA herrsche nun mal eine ganz andere Aktienkultur, so Halver. Fast jeder Amerikaner sei investiert. Davon ist man hier weit entfernt. Daher müsse man sich nicht wundern, dass deutsche Unternehmen nicht hier, sondern in den USA an die Börse gehen.
Es wäre wünschenswert, dass in Zukunft auch Werte wie BioNTech aufgenommen werden können, indem sie sagen, ja, wir gehen in Deutschland an die Börse. Aber wo keine Aktienkultur ist, muss man eben sehen, wo man bleibt. Längerfristig muss der DAX noch größer werden, denn er steht ja auch im Wettkampf mit den großen Indizes in Amerika. Aber solange der Durchschnittshaushalt mehr Geld für Bananen als für Aktien ausgibt, ist es schwierig.
Wir Deutschen sind nun mal vorsichtig, wenn es um Aktien geht. Zu viele haben sich aber auch schon die Finger verbrannt. Und Klaus Nieding rät auch zur Vorsicht. Wer bisher ein ausgewogenes Portfolio habe, mit zahlreichen DAX-Titeln zum Beispiel, müsse nun bei den 10 neuen nicht automatisch zuschlagen.
Jetzt blind zuzukaufen, nur weil der Leitindex erweitert wird, das würde ich nicht tun. Ich würde mir die einzelnen Unternehmen durchaus angucken und auch mal schauen, verdienen die Geld oder verdienen die kein Geld.
Dass die neuen Unternehmen Geld verdienen, das war ja eines der Aufnahmekriterien. Dass es dabei bleibt, das ist die große Hoffnung der Manager der deutschen Börse. Denn noch so einen, die ohnehin schwache deutsche Aktienkultur erschütternden Skandal wie den um Wirecard gilt es unbedingt zu vermeiden.
Volker Hirt berichtete aus Frankfurt. In New York sind die Mieten mittlerweile wieder so hoch wie vor der Pandemie. Und jetzt hat die Stadt am Hudson sogar San Francisco als teuerstes Pflaster für Mieter in den USA überholt. Kostenpunkt für eine Einzimmerwohnung im Big Apple? Im Schnitt über $2,800 im Monat. Besonders teuer sind Manhattan, Brooklyn und ein Teil von Queens. Antje Passenheim berichtet.
Manhattan räumt wieder ein. Möbelwagen an jeder Straßenecke, Kistenpacker. Noch vor einem Jahr haben sie die Corona-Flüchtlinge hier rausgebracht. Jetzt kommt die Stadt zurück, sagt Vera Gibbons von der Plattform Yahoo Finance. The great reshuffling. Wir haben hier das große Stühlerücken. Jeder zieht zur gleichen Zeit um. Everybody is moving all at once. Und alle wollen an den Puls der Stadt, in die guten Viertel nach Manhattan, aus denen die meisten noch vor einem Jahr Reis ausgenommen haben. Die Zahl der Neuvermietungen habe sich in den vergangenen 12 Monaten verdoppelt, sagt Marktbeobachterin Gibbons. You got everybody moving aggressive. Alle ziehen gerade um. Du hast Millennials, Generation Z, Generation Y, du hast Studenten, die herkommen, Leute, die aus den Vororten nach New York zurückziehen. Sie drücken den Reset-Button nach dem Sommer. In der Hauptstadt der Singles läuft vor allem der Run auf Einzimmer-Apartments. Jonathan Miller, Chef des Immobilienbüros Miller Samuel, spricht von New Yorks Verjüngungskur. Junge Leute, die sich das hier nicht mehr leisten konnten, kommen zurück in die Stadt. Damit treiben sie allerdings auch die Preise hoch. Die Mieten in der Millionenstadt klettern wieder auf das Niveau von vor der Pandemie. New York hat einer Studie zufolge bereits San Francisco als teuersten Markt des Landes abgelöst. Seit Januar sind die Mieten am Big Apple um fast 20% gestiegen. Die Durchschnittsmiete für eine Einzimmerwohnung liegt dort jetzt bei über $2,800.
Das ist verrückt, sagt ein Mann namens Antonio, der als Portier in einem Apartmenthaus in Midtown arbeitet. Wie sollen wir das zahlen? Wir verdienen doch auch nicht mehr. Was bleibt uns da am Ende übrig? Die Mieten steigen, aber es kommt darauf an, wo du wohnst. Hier ist es viel, in Queens, da kannst du günstiger wohnen. Es kommt auf den Stadtteil an. Doch auch Teile von Queens boomen bereits, wie Brooklyn und Manhattan. Dort war diesen Juli die Zahl der neuen Mietverträge die höchste seit einem Jahrzehnt. Einen abzuschließen wird zum Kampf, sagt Immobilienexperte Miller. In einigen Teilen von New York liefern sie sich Mietgebotskämpfe. Da legen die Leute ein Verhalten an den Tag, wie wir es lange nicht gesehen haben. Glücklich ist, wer in der Corona-Zeit einen Langzeitdeal mit seinem Vermieter abgeschlossen hat. Als die Wohnungsbesitzer noch um ihre Mieter kämpfen mussten und ihnen übers Jahr verteilt sogar Monatsmieten erlassen haben. Mein Vermieter ist sehr flexibel, aber Miete ist Miete. Sie steigt, mein Gehalt nicht. Es wird immer komplizierter, das ist frustrierend. Und es wird noch härter, denkt Immobilienexperte Jonathan Miller. Corporate America ruft jetzt seine Angestellten zurück ins Büro. Euro. Im September und später im Herbst wird das den Mietmarkt weiter antreiben. Immobilienmaklerin Jenna Raskob von der großen Agentur Douglas Elliman bestätigt: Die meisten meiner Kunden kommen gerade vom Homeoffice zurück ins Büro. Es ist oft schwer, einen Wohnungsbesichtigungstermin zu finden. Selten habe sie so eine Schlacht um kleine Mietwohnungen erlebt, sagt Raskob. Sie rate ihren Kunden: Habt eure Papiere bereit, geht online, springt auf.
Und mit der Reportage von Antje Passenheim aus New York geht diese Ausgabe unseres Wirtschaftspodcasts zu Ende. Gerd Georgi in der Technik und Thomas Kohlmann am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW.